Wer von euch hat gewusst, dass hinter dem LinkedIn von Johannes vielleicht doch nicht nur Johannes steckt, sondern auch ein geheimer Mr. LinkedIn?
Ja, und dieser geheimer Mr. LinkedIn ist der liebe Olli, einer meiner besten Freunde. Und ich kenne ihn schon seit klein auf, beziehungsweise in der Schulzeit haben wir uns kennengelernt. Und es ist eine verrückte Geschichte eigentlich, wie dieses ganze LinkedIn-Projekt gestartet hat. Inzwischen haben wir ja über 55.000 Follower, haben wir durch viele, viele verrückte Erfahrungen machen können. Und wie das alles entstanden ist und noch mehr.
Gibt es in der nächsten Folge,
Leute,
denn wir sprechen mit Olli
einer
über
neuen
die
Folge.
Aktuellen LinkedIn
heute mit Fabian
Bums,
Rang.
Wie man sich
er ist
heute
Co-Founder
auch aufbauen
CTO
kann.
CTO von Paretos.
Und wie sein
2020
Weg in mit
die Gründung
aussah,
der
das
Data Science
sagen,
Plattform Paretos.
Ollis Geschäftsmodell.
Ihr Unternehmen analysiert andere Unternehmensdaten mit Hilfe von
alle, die auch jetzt noch auf LinkedIn durchstarten
erstellen
wollen,
Prognosen, die bei der
Entscheidungsfindung dabei,
unterstützen
also
sollen. Kleiner Spoiler-Alarm auch bei Snox. Wir werden auch eintauchen, was sie alle schon bei Snox gemacht haben. Nach nur einem Jahr bereits ein Investment von 3,5 Millionen Euro.
Also wenn man Kontinuität
Freunde von mir auch investiert, also da.
Deswegen zweimal
erst
die Woche
recht, Fabi,
postet, dann ja.
Geil, dass du
so,
da bist. Und in dieser Folge widmen wir uns
dem Thema selber?
Data Scientist. Hört sich
also
ganz crazy und future-mäßig und schwer zu verstehen an. Aber Leute, ich kann euch schon vorwegnehmen. Fabi erklärt das immer mega geil. Ich habe im letzten halben Jahr sehr, sehr viel von Fabian gelernt.
Okay, also Leute, wenn ihr wissen wollt,
wie
wir das im Detail machen, wie ich auch auf meine ganzen Ideen komme,
im Jahr 2022
wie der Austausch dann mit Olli ist
und
welche Hexe
Daten, Data Scientist und beschäftigen.
Dann hört rein,
dazu
Montag,
gleich mehr
Podcast.
In der Folge.
Let's go! Genau, es soll darum gehen, wie Unternehmer es immer noch so schwer fällt, eigentlich datenbasierte Entscheidungen zu treffen, inwiefern auch vielleicht die Produktivität durch Automatisierung im Moment noch leidet oder durch Fabian gepusht werden kann und wie man vielleicht auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil, Johannes hat es gerade schon angesprochen, sich durch Data Science verschaffen kann. Hallo Fabian.
Ja, hallo zusammen, schön hier zu sein und so herzlich willkommen zu sein. Genau, nicht nur einen kleinen Wettbewerbsvorteil, hoffentlich sogar einen großen oder entscheidenden. Ich freue mich heute, die Themen mit euch zu besprechen. Und auch aufregend, das hier in dem Format zu machen. Das ist mal was anderes. Schon gerade gesagt, ich war zwar unnötigerweise jetzt gestern beim Friseur, aber mein Avatar gefällt mir auch ganz gut.
Ja, du hast gerade angesprochen, Wettbewerbsvorteil. Bevor wir jetzt zu Paretos einsteigen, wie da der Wettbewerbsvorteil ist, empfindest du es aus Mark Zuckerbergs Sicht, aus der Meta-Sicht, empfindest du hier das Metaverse als Wettbewerbsvorteil? Wie sind deine ersten Minuten im Metaverse?
Aufregend. Es funktioniert noch nicht alles so reibungsfrei, aber ich muss sagen, verglichen mit wie lange es damals gedauert hat, ein erstes Handy einzurichten, ging es dann doch recht schnell. Und ich finde es schön. Es fühlt sich auf jeden Fall näher an, als jetzt nur auf Zoom zu telefonieren. Und ich habe schon gesagt, Romy, ich habe dich erst jetzt im Metaverse kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns noch nie live gesehen. Ich kann nur Johannes sagen, du bist auf jeden Fall gut getroffen. Und es fühlt sich quasi so an, als würden wir an einem Tisch sitzen. Also Tendenz, Wettbewerbsvorteil vielleicht mit einer positiven Konnotation.
Stark. Um einzusteigen, ich glaube, wir werden heute, ob wir es wollen oder nicht, viel Keyword-Bashing betreiben. Und deswegen dachte ich, wir fangen mal ganz kurz an und erklären nochmal die wichtigsten Begriffe, bevor hier viele den Podcast hören und denken, wir reden heute viel über künstliche Intelligenz. Wie würdest du künstliche Intelligenz für dich definieren oder vor allem so, dass es jeder versteht?
Genau, ich würde vielleicht vorweggreifen, ich würde versuchen, dass wir das Bashing so weit wie möglich entmystifizieren und dass wir versuchen, uns immer wieder auch darauf zu besinnen, was bedeuten diese Wörter für die Anwendung, also was können wir damit machen, weil ob künstliche Intelligenz, Machine Learning, Data Science, sind alles Wörter, die klingen nach Zukunft, die klingen irgendwie die klingen fancy, ja. Ich würde es aber heute mal runterbrechen und sagen, in dem ganzen Themenbereich, den wir uns auch anschauen. Ja, also ich meine, es gibt ja künstliche Intelligenz für die Bilderkennung, dann aber auch für Spracherkennung und alles, was wir machen, so auf Business-Daten, ja, hätte ich gesagt, da könnte man nochmal unterscheiden. Ich würde mich jetzt nur aufs Dritte konzentrieren, um das Ganze nicht zu groß zu machen. Hätte ich gesagt, was ist künstliche Intelligenz? Provokativ, am Ende des Tages ist es nur Mathematik. und Leute, die sich sehr gut Gedanken gemacht haben, wie kann ich Mathe und mathematische, theoretische Methoden intelligent anwenden. Ja? Und ich würde es auch tatsächlich dabei belassen, also wie kann ich Menschen dabei unterstützen, mehr aus Daten rauszuholen, also datengetrieben auch Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist da viel, viel mehr, weil es immer darum geht, es gibt schwach künstliche Intelligenz und starke. Also wie kann ich Sachen, die der Mensch gut kann, durch Computer ersetzen? Ich glaube, im Moment ist KI vor allem da gut, wo wir Menschen schlecht sind. Also wenn es darum geht, Daten zu analysieren, Mehrfachkorrelationen zu erkennen, das ist ja per se schon sehr weit weg von der menschlichen Intelligenz oft. Also ich würde es erstmal so sagen, ne, die Intelligenz des Menschen erweiternd durch gut aufbereitete Daten ist für mich im Moment so der Space, wie ich es abdecken würde.
Dann lass uns doch direkt mal in die Praxis gehen. Und zwar bei Snox arbeiten wir ja gemeinsam mit Paretos. Fabian, lass mich nicht lügen, seit August, September irgendwie so, roundabout, glaube ich, zusammen. Auch gute Vorgeschichte, ein sehr guter gemeinsamer Freund von uns, der ja auch bei euch investiert ist, der Christoph Zöller, Romy kennt ihn auch. Genau, er hat mich auf dich aufmerksam gemacht, hat gesagt, ey, ich habe da damals noch ein Münchner Startup, die machen verrückten Scheiß und vor allem das Gründerteam ist extrem stark. Ich so, okay. Dann haben wir uns getroffen, ein paar Mal haben uns kennengelernt und ich glaube, da habe ich mir genau die Frage gestellt, was Romy auch gerade gesagt hat, so okay, künstliche Intelligenz, irgendwie großes Buzzword, aber was bedeutet das eigentlich jetzt für uns als E-Commerce-Unternehmen? Und ich glaube, das wird auch ganz viele jetzt hier im Podcast interessieren. Wir haben dann angefangen, du hast mir viele sehr schlaue Fragen gestellt, wo wir irgendwie mithilfe der Daten vor großen Herausforderungen stehen. Und so unser erster Anwendungsfall nennen wir jetzt wir beide Dynamic Discounting, um das mal ein bisschen näher zu bringen, aus der, sage ich mal, BWL-Johannes-Sicht und du darfst dann gleich ergänzen, aus Pareto-Sicht, aus der Datensicht. Und zwar bei uns auf der Website, wenn ihr mal auf snox.com geht, zum Beispiel auf die Boxershorts, aber egal welches Produkt ihr aussucht, haben wir quasi einen 6er-Pack, also ganz normal, 6 Boxershorts zum regulären Preis. Und wenn man einen 12er-Pack kauft oder einen 18er-Pack, also einen Doppelpack oder einen 3er-Pack, dann kriegt man einen entsprechenden Nachlass. Und so bin ich zu Fabian herangetreten, habe ich gesagt, hey, diese Rabatte haben wir eigentlich gewürfelt. Also wir haben gesagt, irgendwie ursprünglich, ich glaube, ein Doppelpack kriegst du 12% Rabatt und ein Dreierpack 18% Rabatt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist es denn die richtige Anzahl oder die richtige Höhe des Rabatts? Können wir denn da mit Hilfe von deiner künstlichen Intelligenz, was ihr gebaut habt, können wir da was machen? Und vielleicht an dem Punkt kannst du jetzt mal, Fabian, einsteigen. Wie seid ihr mit dem Problem umgegangen und was bedeutet in diesem ganz konkreten Fall künstliche Intelligenz und wie sind dann auch unsere Ergebnisse Schritt für Schritt entstanden?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, so vorwegnehmend, was wir halt generell sehen und vor allem im E-Commerce ist, ihr seid unglaublich weit, was Daten angeht. Also ihr sammelt unglaublich viele Daten, ihr nutzt alle Systeme, die extrem viel Daten generieren. Ja, und ich sage mal, früher haben die Leute nach Gold gesucht und die besten Goldsucher waren Mathematiker. Also sie wussten halt, wo muss ich suchen, um möglichst eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, Gold auch wirklich zu finden. Heute sagen alle, Daten sind das neue Gold und das stimmt halt nur bedingt. Also ich meine, auch vor 6 Monaten, vor 8 Monaten, ihr hattet viele Daten, aber ihr habt trotzdem noch, wie du schon gesagt hast, gewürfelt, um auch diese Rabatte oder aus dem Bauchgefühl entschieden, wie setzen wir denn die Rabatte? Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich meine Daten zu Gold verwandeln? Am Ende des Tages, ich brauche auch wieder Mathematiker und die sind extrem teuer und es gibt auch nicht genug, dass jedes Unternehmen sich einen leisten kann. Und was wir eben deshalb sagen ist, hey, wir können dir helfen, basierend auf deinen Daten, die auch irgendwie in Asset zu verwandeln, was wir auch jetzt die letzten 6 Monate gemeinsam mit euch gemacht haben, dass ihr daraus auch Business Value generieren könnt, also wirklich den Wert der Daten auch heben könnt. Und das ist halt interessant, weil unsere Welt ist so komplex. Ich muss ja nicht erzählen, was die letzte Zeit alles passiert, von Schiffen, die querstehen, bis Viren, die ausbrechen. Umstände ändern sich ja konstant. Also das Einzige, was sicher ist, ist, dass nicht sicher ist. Und deshalb geht es als Unternehmen nicht nur darum, wie kann ich per se jetzt wissen, was ist der beste Rabatt, sondern wie kann ich dynamisch immer wieder auch sich wechselnde Umstände reagieren und möglichst schnell Muster erkennen. Und ich glaube, Johannes, das ist ja das, was wir in den letzten Monaten auch sehr stark vorangetrieben haben. Genau, und wir haben ja gemerkt, hey, das ganze Dynamische, wo könnte euch das helfen und wo habt ihr denn schon Daten, wo wir eigentlich einen guten Startpunkt haben? Ja, und das war einfach bei diesen Rabatten, wo wir gemerkt haben, hey, über Shopify sammelt ihr schon extrem viel. Ihr habt da einfach eine super Historie an Daten und ihr habt auch schon Rabatte gesetzt. Das heißt, es ist auch schon ein Datenpunkt da, da jetzt einfach anzufangen. Und was wir dann gemeinsam gemacht haben, ist zu gucken, hey, wie können wir lernen aus neuen Rabatten, die ihr setzt? Also wie kann aus diesem Bauchgefühl dann wirklich auch effektives, schnelles Lernen entstehen, dass ihr möglichst eben auf verschiedene Zielgrößen, wie zum Beispiel Marge und eure Conversion Rate, die besten Rabatte setzt für die Situation, in der ihr euch befindet. Und ich glaube, wir haben jetzt über 6 Rabattierungen schon gesetzt, ja, für nur ein Produkt und natürlich jetzt die anderen nachgezogen. Und wir sehen ja jetzt schon, wie viel man dadurch lernt. Also wie sind die Wechselwirkzusammenhänge zwischen den Rabatten, die ich setze, aber auch Wochentage. Hat das einen Einfluss, hat das keinen Einfluss oder die Temperatur? Also was hat denn wirklich einen Impact auf mein Business, damit du dann wieder entscheiden kannst, wie will ich meine internen Ressourcen auch allokieren, um halt maximal effizient auch meine Rabatte zu setzen oder andere Dinge voranzutreiben.
Ja, lass uns da gerne auch nochmal tiefer in die Praxis gehen. Ich glaube, da ist es immer sehr, sehr gut greifbar, was wir da gemacht haben. Also wir haben gesagt, okay, wie hoch sollen denn die Rabatte sein, um möglichst viel Marge irgendwie rauszuholen? Aber trotzdem, sage ich mal, muss die Conversion Rate ja gut sein. Weil jetzt mal plump gesagt, wir hätten ja auch einfach 0% Discount machen können bei dem 12er und 18er Pack. Ja, da wäre die Marge gut gewesen. Aber gleichzeitig wäre ja die Conversion Rate schlechter. Also du hast ja quasi 2 Punkte, nach denen du optimierst. Du willst viel Marge, aber irgendwie auch viel Abverkauf, eine hohe Conversion Rate. Und was unsere Erkenntnis war, korrigiere mich da gleich, Fabian, dass, und das finde ich so toll an eurem Tool, dass ihr verschiedene Datenpunkte anbindet, also unsere Facebook-Ads, wie viel der tatsächliche Abverkauf war, gerade packen wir noch Influencer und so dazu. Also ihr müsst euch vorstellen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, so alle möglichen Datenpunkte, die man halt haben möchte, sage ich mal, am Anfang fängt man vielleicht mit 3, 4, 5 Datenpunkten an und dann erweitert man dann immer. Und das Tolle an eurem Tool ist, dass ihr dann sagen könnt, wo sind denn die Korrelationen quasi am stärksten? Also was hat wirklich einen großen Impact auf den Abverkauf der Bundles in unserem Online-Shop? Und was ich hier ganz witzig fand, in unseren allerersten Gesprächen, Fabian, hatte ich immer gesagt, ja, der Wochentag ist super relevant oder ob es am Anfang des Monats oder Ende des Monats ist, da sehen wir immer, die Sales gehen nach oben. Deswegen ist es super relevant für uns. Dann habt ihr die Datenanalyse gemacht und da war eher so die Erkenntnis, ja, Johannes, ihr verkauft ja viel, weil ihr da eure ganze Marketing-Power auch auf einen Tag setzt. Also ihr bucht die Influencer am Anfang des Monats, ihr macht E-Mail-Kampagnen immer Samstag, Sonntag. Aber eigentlich hat das Wetter einen viel größeren Impact auf euer Business als tatsächlich irgendwie der Wochentag. Hast du da vielleicht noch ein paar weitere Beispiele, so, die du aus unseren Daten gelernt hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich vielleicht da betonen will, ist auch nochmal, und das sehen wir bei dir super schön, ja, du hast ja schon gesagt, du bist ja auch mittlerweile schon halber Datenexperte, das kann ich nur unterschreiben, ist so das Thema, die Leute haben vor lauter Machen, ja, also immer nur in Excel und so weiter, haben die gar keine Zeit mehr zu denken. Und was wir jetzt schön gesehen haben, die letzten Monate auch bei dir oder bei euch ist, ihr seid die Fachexperten in dem, was ihr macht, ja, also im E-Commerce-Bereich, die Produkte, die ihr verkauft. Wir wollen euch mit unserem Tool auch wieder befähigen, mehr Zeit zum Denken zu haben und nicht so viel Zeit in den Daten rumzuwühlen und Sachen zu machen, wo wir als Menschen auch nicht stark sind. Und ich glaube, das war so eine der Erkenntnisse, ne? Zu sagen, hey, wir zeigen dir mal die Impacts basierend auf allen Daten und du kannst dann wieder die Rückschlüsse ziehen, die aus deiner Meinung strategisch, aber auch operativ am besten sind. Ja, und wir sehen das in anderen Bereichen, jetzt nicht nur im E-Commerce, klar, aber auch in anderen Bereichen, dass eben so exogene Faktoren halt super relevant sind. Ja, und das ist dann immer ein bisschen frustrierend, weil der Performance-Marketing kann nichts am Wetter ändern. Aber wenn er halt weiß, hey, das Wetter, das hat einen Impact, dann kann er viel, viel besser reagieren als jemand, der das nicht weiß und der immer noch auf die Wochentage schaut und sich wundert, dass die Performance eigentlich, dass er manchmal Glück hat und manchmal Pech hat. Ja, und so sehen wir das bei vielen anderen Kunden auch, dass vor allem diese Mehrfachwechselwirkung auf Marge und Conversion Rate, also wann ist denn wirklich ein Trade-off erreicht, dass es da halt oft Sprünge gibt? Ich nenne es immer die Gold-Digger-Points, basierend auf die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, wo man wirklich was rausholen kann. Weil oft ist es nicht so, wenn ich ein bisschen weniger Conversion-Rate habe, dass die Marge ein bisschen weniger linear runtergeht, sondern ich habe oft Kipppunkte. Also da, wo ich dann wirklich in einem bisschen nachgebe und im anderen extrem besser werde. Also ich gebe 1% Conversion-Rate auf und kriege 10% Marge obendrauf. Ja, das sind ja genau die Punkte, die wir immer mit unseren Kunden auch finden wollen. Und ich finde das eigentlich am faszinierendsten. Also den Kunden auch diese Punkte zu zeigen und zu sagen, hey, guck mal, das sind alle Szenarien und hier hast du halt eine Edge, die du heben kannst. Ist jetzt dir überlassen, ob du das machen willst oder nicht.
Die Ergebnisse von eurer Datenanalyse beim Snox waren ja vor allem, sage ich mal, diese Tipping Points, also diese Points, diese Trade-offs, so nennt ihr das ja bei euch intern, quasi wann ein extremer Mehrwert für die Marge ist oder für die Conversion Rate, je nachdem, nach welchem Wert man vor allem optimieren will, war bei uns so die große Erkenntnis, dass die Rabatte aktuell, lass mich nicht lügen, sind sie bei, oh, ich weiß es gar nicht, auswendig 9% und 16% gewesen. Und so die Erkenntnisse waren, okay, Wetter, großen Impact, Wochentage und Tag der Woche, keinen großen Impact, aber vor allem auch der absolute Abstand zum Beispiel auch zwischen den Rabatten, dass der möglichst hoch sein sollte oder sage ich mal in einem gewissen Verhältnis, dass dann der Mehrwert auch extrem ist. Wir haben jetzt auch viel über Snox gesprochen. Hast du noch andere E-Commerce-Beispiele, weil hier ja auch viele zuhören und sich jetzt vielleicht denken, okay, ich habe vielleicht nicht diese Mengenpacks, deswegen ist es für mich nicht so relevant. Wo vielleicht auch spontan jetzt, wo hast du noch Ideen, wo du bei E-Commerce-Unternehmen auch Mehrwert bieten könntest? Was sind vielleicht auch typische Anwendungsfälle?
Ja, also ich glaube, es gibt per se zwei Anwendungsfälle. Ich mache es mal ein bisschen grober, weil Dynamic Discounting, da haben wir ja gesagt, man muss es immer so formen, dass es für die Prozesse des Unternehmens passt. Generell Dynamic Pricing, das heißt, ihr habt Produkte oder ihr habt Bundle, aber es kann auch ein Produkt sein. Und ihr wollt eben optimale Preispunkte rausfinden. Ne? Also da kann man jetzt zu einem Simon Kucher gehen und für 200.000 Euro kriegt man einmal Berater-Slides, wo drauf steht, wie sollte man einmalig den Preis bestens setzen. Oder eben mit uns, wenn ihr sagt, ihr habt ein Produkt oder mehrere Produkte, wie müsst ihr dynamisch die Preise auch immer wieder anpassen, um eben, je nachdem, was euch wie wichtig ist, Marge und Conversion Rate möglichst optimal zu gestalten. Der zweite Case, der, glaube ich, für deine Community extrem interessant ist, ist das ganze Thema Ad-Spend-Optimierung. Ja, also wir sehen ja, dass die meisten arbeiten mit Agenturen zusammen und die Agenturen sind extrem stark, die Ads, also den Euro dann auch möglichst effizient einzusetzen. Ja, auf welche Kampagne wird das gesetzt oder welches Video wird geschaltet? Und wir helfen noch, einen Schritt weiter zu gehen und das aufs nächste Level zu bringen, dass wir sagen, wie viel Euro sollte ich denn auf welchem Channel ausgeben? Ja, also wir sehen nämlich, weil wir die einzelnen Sachen sind ja immer, Facebook will, dass du möglichst viel bei Facebook ausgibst und Google will, dass du möglichst viel bei Google ausgibst. Und in komplexen Situationen und für komplexe Systeme, und ich würde das E-Commerce-Universum als sehr komplexes System betrachten, gewinnst du eigentlich nur, wenn du interdisziplinär und siloübergreifend denkst. Und das machen wir eben mit Adspend-Optimierung. Also wenn ihr auf mehr als einem Kanal Ads ausgebt, können wir eben Agenturen unterstützen, beziehungsweise Unternehmen as such, manche haben es ja auch in-house mit Performance Marketing, auf welchem Kanal man an welchem Tag wie viel Geld wirklich spenden sollte, um möglichst hohe Synergieeffekte zu haben. Ja, und da kommt so ein bisschen das Beispiel wieder, Johannes, mit dem Wetter. Es kann ja sein, dass deine Ad-Spends extrem gut reagieren, ja, wenn es regnet. Und deshalb solltest du vielleicht an sonnigen Tagen weniger ausgeben als an regnerischen. Ja, nur eine Hypothese jetzt. Und für andere Produkte hat es wenig mit dem Wetter zu tun und wirklich was mit dem Wochentag. Und für Dritte ist es wieder was komplett anderes, weil große Events eben wichtig sind. Und ich glaube generell, also nochmal Dynamic Pricing, man will Preiselastizitäten, man will wettbewerbsfähigere Preise haben. Da können wir generell aushelfen. Dann schauen wir immer, wie können wir es am besten umsetzen, wie bei euch eben jetzt mit den Bundles. Oder einfach das ganze Thema Ad-Spend-Optimierung. Also wo setze ich meine Euros am geschicktesten ein, um ja möglichst selbst davon zu profitieren und nicht nur Google, Facebook alles in Rachen zu schmeißen.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich, und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich. Was ich ultra interessant finde, gerade so auch aus der Agenturensicht, wie tretet ihr an eure Kunden in dem Fall heran? Weil mal der Vergleich zu Snoxalting. Wir haben im Gegensatz zu euch dann sehr enges Feld an, sage ich mal, Aufgaben oder an ja irgendwie Bereichen, wo wir unterstützen können. Bei euch ist es ja von bis. Und ihr kennt ja meistens noch nicht mal die Probleme von den Unternehmen, wo ihr helfen könnt, beziehungsweise ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen kennen ja die Kunden noch nicht mal die Anwendungsbereiche und denken, das ist schon alles optimiert. Dann kommt ihr rein und sagt, nee, ihr könnt da noch viel, viel mehr machen. Wie tretet ihr an Kunden heran? Treten die nur an euch heran? Und wie identifiziert ihr die Herausforderungen von den Kunden im Voraus?
Ja, sehr gute Frage. Ich knüpfe vielleicht mal vorhin an. Ich habe ja gesagt, es ist vor allem mehr wichtig, was machen wir und was machen wir nicht. Also wir konzentrieren uns wirklich auf, ich nenne das immer Input-Output-Daten, also nichts mit Bilderkennung und nichts mit Sprache. Da kann man ja auch unglaublich viel auch machen, sondern immer nur, wie kann ich mit basierend auf bestimmten Inputs andere Outputs optimieren. So, das ist quasi immer die Grundfragestellung. Und wir sind auch ganz fest der Überzeugung, es muss Business Value generieren. Deshalb gehen wir bei Paretos immer Use Case basiert vor. Also bestes Beispiel bei Snox. Wir haben mit einem Use Case angefangen, wir haben gezeigt, es funktioniert und jetzt laufen alle Produkte in verschiedenen Use Cases eben über die dynamische Rabattierung. Generell ist es so, dass wir sagen, ne, wir sind keine Fachexperten, sondern unser Tool soll Fachexperten, also es geht auch unter dem Word Decision Intelligence. Also wir wollen quasi Fachexperten befähigen, besser datengetrieben Entscheidungen zu treffen. Das heißt, was ist das Problem und wie sieht mein Fachbereich aus? Das wissen wir oft gar nicht. Ne? Natürlich, wir machen jetzt den 10., 12., 15. Case im E-Commerce. Da wissen wir natürlich mittlerweile schon, was sind die Tools, das sind ähnliche Fragestellungen, das kann man jetzt schon deutlich besser auch auf Meta-Level abstrahieren. Aber sonst ist es immer so, wir fangen mit dem Kunden an und wir machen erstmal einen Problem-Workshop. Also wir sprechen über die Daten und aber vor allem, lass uns das Problem klar definieren. Weil oft fragst du die Kunden dann, was bringt das dir für einen Wert, wenn wir das lösen, dann sagt er keinen. Dann fragst du, ja, warum willst du das denn machen, warum willst du dafür Geld ausgeben, sagt er, puh. Weiß ich nicht. Und dann bohrt man noch mal ein bisschen nach und oft musst du die Problemstellung nur leicht noch mal anpassen. Und auf einmal sagt er, wow, das wäre ein Gamechanger für mich. Ja? Und das ist das, was wir mit dem Kunden zusammen machen. Und danach ist eben eine Mischung aus unserem Produkt und Customer Success, die durch diesen Prozess durchführen. Beim ersten Use Case immer ein bisschen mehr. Johannes mittlerweile kommt selber immer mit Ideen um die Ecke, also genauso wie wir das Produkt auch konzipieren wollen. Die Experten befähigen, zu denken und mit neuen Ideen zu kommen. Was könnte ich noch reinnehmen? Welche anderen Sachen in meiner Firma kann ich noch damit lösen? Aber immer mit einem Use Case anfangen. Und genau, wir gehen recht stark einfach E-Commerce an, weil wir sagen, wir kennen die Probleme mittlerweile gut. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch andere Kunden, wie zum Beispiel im Logistikbereich, weil da ist es eben auf einer Meta, das sind klare Optimierungsprobleme, die wir lösen können, wo wir Success Stories haben, wo wir sagen, hey, das haben wir halt einmal gemacht, das können wir gut reproduzieren. Und die dritte Schiene ist so ein bisschen explorativ. Also mich interessiert immer Sachen, die ich noch nicht gelöst habe. Deshalb finde ich immer spannend, welche Probleme sind eigentlich, ne? Ihr seid jetzt im E-Commerce, aber es gibt in der Medizintechnik auch abstrakt sind die Probleme dieselben, die ihr habt, auf einer abstrakten mathematischen Ebene. Und wie spreche ich jetzt die Sprache von einer anderen Domäne, um denen eben auch helfen zu können. Also es ist so ein bisschen der dritte, eher explorativere Ast, wo wir sagen, wir schauen uns Sachen an, wir sprechen aus dem Netzwerk Leute an und gucken, ob wir da vielleicht reinkommen und ob das dann am Ende des Tages wertschöpfend für die ist, so wie es jetzt im E-Commerce für die meisten Firmen der Fall
ist. Okay, also in den meisten Fällen entweder sprecht ihr über das Netzwerk an, Leute kommen wahrscheinlich oder Firmen auch direkt auf euch dann zu und dann entwickelt ihr eigentlich erst zusammen die Idee dann wirklich weiter.
Genau, in so einem Onboarding.
Hast du eine Idee? Du hast jetzt schon viel über E-Commerce gesprochen. Da geht es ja auch in unserem Anwendungsfall ging es ja jetzt sehr viel um, sage ich mal, einen eigenen Online-Shop. Mit Snoxalting betreuen wir ja vor allem Amazon-Kunden. Also wir enablen Leute, auf Amazon erfolgreich zu sein oder Firmen. Habt ihr da auch schon einen Anwendungsfall gehabt? Von Amazon hat man ja, sage ich mal, deutlich weniger Daten und es ist alles in diesem Amazon Ökosystem alles sehr verhauen. Also man hat ja quasi nur eine Advertising-Möglichkeit innerhalb von Amazon zu schalten. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass hier Health Predictions zu machen in Richtung Lagerbestandsoptimierung etc. Habt ihr da vielleicht schon einen Anwendungsfall, wo jetzt viele unsere, weil viele Zuhörerinnen, die jetzt hier am Start sind, sind vor allem auch Amazon-Händler. Hast du da vielleicht einen Tipp oder gibt es da Möglichkeiten, auch mit euch gemeinsam zu arbeiten?
Generell ja, also hier, ne, wir haben es noch nie gemacht. Das heißt, wahrscheinlich beim ersten Mal sind auch viele Learnings für uns dabei. Vielleicht auch ein spannender Fall, dass wir uns mal was zusammen anschauen. Also in diesem Ganzen, was kann man im Amazon-Universum machen? Ich weiß es jetzt nicht, aber auch hier wieder, ich glaube, wenn man einmal den Rahmen des Systems gut zieht, kann man danach eben extrem viel ableiten und sagen, wo lohnt es sich denn auch, Energie reinzustecken? Also so ein bisschen, was wir im größeren Universum jetzt von eurer Website erforscht haben und Shopify, vielleicht auch mal im Amazon-Universum zu machen, aber noch keine Erfahrung damit. Das Zweite, was natürlich auf jeden Fall immer funktioniert, ist dieses ganze Thema Stock Prediction. Also wie viel habe ich noch auf Lager, wann bestelle ich? Also was wir nämlich merken, ist auch oft sind die Predictions gar nicht, es muss nicht immer 100% genau sein, aber dadurch, dass wir es automatisieren, sparen sich die Firmen schon so viel Zeit und manuelle Arbeit, weil sie sonst in ihre Excel reinschauen, die Tage mit die Daten mit 2 Tagen Zeitversatz irgendwie erst bekommen. Ja, und dann gehen extrem viel Zeit von smarten Leuten drauf, diese Excel anzuschauen, um am Ende einen Punkt zu prognostizieren, der nicht gut ist. Und allein das zu automatisieren, spart den Leuten halt schon extrem viel Mühe und sie können effizientere Sachen damit machen. Also das ist auf jeden Fall ein Case, wo wir immer helfen können, wenn man besser vorhersagen will, wie entwickelt sich mein Lager, wie entwickelt sich mein Bestand.
Hast du da vielleicht irgendwie einen lustigen Fun-Fact, so was der verrückteste Aha-Moment-Erkenntnis war, den du bei einem Kunden hattest, wo es wirklich so mindblowing war? So, bei Snox war es ja, würde ich sagen, es war mega krasser Mehrwert und wir haben unsere Marge schon echt optimiert. Deswegen kann ich es nur empfehlen, wenn man eine gewisse Größe hat, auch auf euch zuzugehen. Aber wie ich weiß, ihr arbeitet ja auch mit großen Logistikern etc. zusammen. Da ist ja bestimmt auch ein paar verrückte so Fun-Facts.
Ja, also was ich ja immer lieb ist, wenn die Leute sagen, es funktioniert nicht. Also dann, das sind immer die Spots, wo ich auch rein will, zu sagen, wir haben einen der größten Paketzusteller in Europa zum Beispiel. Und es war interessant, weil ne, wir predikten da auf Postleitzahlebene, wie viele Pakete kommen wo an. Und dann heißt es erstmal, boah, das ist mega komplex und das überhaupt mal irgendwas Gescheites dahin zu bekommen, ist doch quasi unmöglich. Ja, und da haben wir sind sehr iterationsgetrieben, ne? Also zu sehen, wir fangen vielleicht auch schlecht an, aber mit uns lernst du so schnell, dass deine Predictions halt über einen Zeitraum von 3 Monaten extrem gut werden. Und da eben zu sehen, krass, wir können so eins der, sag ich mal, noisiesten, ne? Weil viele Menschen, Stau ist involviert, alles Mögliche, da können wir wirklich eine Genauigkeit von 95% und genauer anzeigen. Verrückt. Das war für mich jetzt eher auch aus der Data Science Brille mindblowing, einfach zu sehen, geil. Es lohnt sich immer wieder auch zu challengen und zu sagen, die Sachen, die nicht gehen, lasst uns gucken, dass wir sie doch möglich machen. Und das war so einer der Cases.
Crazy. Wie kann ich mir die Zusammenarbeit mit euch vorstellen? Also ich komme auf euch zu, ich sage jetzt, ich glaube, ich habe das und das Problem und dann setzen wir uns zusammen, wir entwickeln mal mein Problem noch ein bisschen weiter, ihr kommt wahrscheinlich auch noch ganz, ganz, ganz andere Themen und wer arbeitet da mit mir zusammen? Also wie viele Mitarbeiter seid ihr und sind es vor allem dann Mathematiker? Das, was du vorhin gesagt hast, Mathematiker ist schwierig für jedes Unternehmen zu finden.
Ja, genau, also nein, es sind keine Mathematiker, die mit euch arbeiten, sondern wir bauen ein Produkt, das am Ende des Tages so selbsterklärend wie möglich ist. Das ist natürlich bei so einem komplexen Feld sehr, sehr schwierig. Deshalb teilen wir es so auf, dass jedem Kunden wird ein Customer Success Manager zugewiesen. Das sind in der Regel, aber bei uns ist jeder Techie. Also in einer Tech-Company, es sind alles Techies, ja, aber die sind eher aus dem Beratungsumfeld, haben viel eben digitale Transformation gemacht, sprechen die Sprache des Kunden und sind sehr darauf immer auch fokussiert, wie können wir Mehrwert für den Kunden generieren. Und die tragen dann auch wieder nach innen, was müssen wir noch als nächstes machen. Und im Background haben wir dann natürlich noch 1-2 Data Scientists pro Kunden, die im Tandem dann gucken, wenn die Daten noch nicht perfekt sind, sagen die dem Customer Success Manager wieder, was müssen wir vielleicht noch machen, was muss noch mal mit dem Kunden besprechen oder was für Insights kannst du ihm auch mitgeben noch auf der Tonspur, dass er eben besser wird. Und alles andere passiert aber in unserem Produkt. Also wir haben, ich sage immer, es ist easy to use, aber complex under the hood. Also die UI ist sehr, sehr einfach gebaut, weil sie so die PowerPoints, Beratungsslides eigentlich ersetzen soll. Aber unten drunter laufen eben Machine Learning Pipelines. Das heißt, du gibst uns deine Daten, ein Data Scientist schaut bei uns einmal drauf, ob das so passt, und dann triggert der eine Pipeline. Und diese Pipeline berechnet erstmal automatisch, sind deine Daten gut genug, um AI wirklich zu nutzen? Ja, also ich meine, ich habe ja gesagt, im E-Commerce sind die Daten schon oft sehr, sehr gut, dass man sehr schnell reinstarten kann, aber sonst helfen wir den Leuten auch erstmal, die richtigen Daten auch zu sammeln. Und es wird aber alles automatisiert ausgegeben an Kennzahlen in unserem Produkt. Johannes Kenz hat uns ja auch schon viel Feedback gegeben und geholfen, da das noch einfacher erklärbar zu machen. Und diese Daten mit unserem Produkt werden dann wieder vom Customer Success genommen und gemeinsam mit dem Kunden besprochen. Und uns ist eben extrem wichtig, deshalb wir sagen auch immer, fang mit einer Excel an. Wir wollen, dass die Leute sehr schnell Ergebnisse erstmal sehen, was kann ich damit machen, ein Gefühl dafür bekommen, bevor man irgendwie groß integriert und der Kunde dann merkt, oh, jetzt habe ich ein halbes Jahr reingesteckt und habe noch keine einzige Sache gesehen. Also deshalb versuchen wir möglichst erst Ergebnisse zu zeigen und dann zu integrieren und so wenig Zeit wie möglich vom Kunden zu generieren, beziehungsweise in Anspruch zu nehmen. Also in der Regel brauchen wir so eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Woche in den ersten ein, zwei Monaten vom Kunde, um Ergebnisse zu besprechen und eine nächste Iteration zu machen. Alles andere läuft automatisiert oder bei uns in.
Das würdest du sagen, ist wirklich so der Minimum-Zeitraum, den ich mir als Unternehmen mit euch nehmen muss, um dann wirklich auch Ergebnisse zu erzielen, wo du sagst, das ist jetzt nicht auf Druck bei euch, sondern ihr sagt, das ist das, was super wäre für euch, weil das kenne ich immer bei uns. So, wir wollen in zwei Wochen Ergebnisse sehen, wo ich mir denke, ja, das ist super schwierig, wenn wir 40 Produkte optimieren und quasi bei null anfangen. Was würdest du sagen, ist bei euch so Minimumzeitraum? Bei uns sind es jetzt, sage ich mal, 4 Monate.
Ja, ich sage immer, es kommt ein bisschen drauf an, aber generell ist, wir sind ja ein SaaS-Produkt, wir sagen, du hast 3 Monate Onboarding, danach kannst du kündigen und dementsprechend wir wollen auch nach 3 Monaten immer Ergebnisse zeigen. Was wir allerdings merken ist, ne, also was ist die Alternative, wenn du bei einer Beratung ein Data Science Projekt laufen hast, läuft es immer 1-2 Jahre. Dadurch, dass wir so schnell erste Ergebnisse auch produzieren, ist oft dann bei den Kunden so, wow, du kriegst was in 3 Monaten, was du sonst in 2 Jahren bekommen hättest. Aber man sieht es ja auch bei den Rabatten, ne? Dann ist mal ein schlechter Monat, dann passiert was. Also wir können dir diese Muster zeigen, und wir können dir auf jeden Fall garantieren, du bist besser als davor, was datengetriebenes Entscheiden angeht. Manchmal dauert es aber dann doch noch statt 3 Monaten 6 Monate, bis du wirklich messbar in deinen Zielgrößen auch sehen kannst, wow, ich habe meine Marge hier um 20% erhöht oder meine Conversion Rate optimiert. Das kommt dann auch sehr auf die internen Prozesse der Kunden an. Ne? Also wenn wir es wie bei euch halt schnell machen können, nach dem Motto, hey, hier ist ein neuer Rabatt, am nächsten Tag ist er auf der Webseite, dann sind 3 Monate absolut ausreichend. Manchmal dauert das aber dann bei anderen Firmen doch mal 1-2 Wochen. Und deshalb ist es, ja, nach 3 Monaten siehst du und hast AI benutzt, aber manchmal dauert es dann doch nochmal 3 zusätzliche Monate, bis du messbar auch Erfolge sehen kannst, die sonst nach 1-2 Jahren erst eintreten, wenn du ein Beratungsprojekt machst.
Butter bei die Fische. Was kostet es, irgendwie mit euch zusammenzuarbeiten und ab wann lohnt sich das auch? Weil du sagst, okay, statt 2 Jahre seid ihr irgendwie schnell 3 bis 6 Monate. Ich glaube, ich kann da aber repräsentativ jetzt für viele E-Commerce-Leute sprechen, die hier zuhören. 3 bis 6 Monate irgendwie Impact von einer Agentur, das ist schon auch irgendwie ungewöhnlich. Normal ist man so als E-Commercer gewohnt, okay, ich schließe ein Tool an und dann zack, irgendwie 1-2 Wochen richte ich es ein und dann sehe ich was. Daher, wie ist deine Einschätzung? Würdest du da zustimmen, dass Pareto sich lohnt für E-Commerce-Leute 10 Millionen plus Umsatz, also schon ein Enterprise-Tool, oder würdest du mir dann widersprechen?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also ich glaube, es ist...
Die ekligste Antwort immer. Es kommt drauf
aber
an.
Aber ich habe noch eine Begründung dazu. Also ich glaube, es kommt mehr drauf an, wie gewillt sind die Companies dann auch, also wirklich das zu nutzen. Also ich glaube auch, wenn man sehr klein ist, macht es keinen Sinn. Dafür sind wir da einfach zu teuer und man hat wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle das Geld besser investiert. Aber ich würde jetzt sagen, 10 Millionen, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Grenzen jetzt nicht ganz genau in eurem Space. Ich glaube, es lohnt sich immer, es auf jeden Fall mal 3 Monate anzutesten und zu sagen, hey, wir gucken mal, was danach passiert. Weil,
und was kostet es dann?
Genau, in der Regel ist unser normales Pricing bei 2.800 € im Monat. Wir sind ein SaaS-Modul, das heißt, genau, es wären unter 10.000 € für 3 Monate, um das Ganze eben mal anzutesten.
Du hast gesagt 2.800 €. Wenn jemand sagt und gerade zuhört, okay, ich habe da Bock drauf, ich will auch mal einfach hören, was das konkret bei mir ausmacht, was für ein Use Case ich mit Paretos anstoßen kann, wie meldet man sich am besten bei euch und wie kriegt man Zugang zu euren Datengenies?
Genau, also entweder auf der Webseite direkt eine Demo buchen oder eben einen Termin. www.paretos.com. Ihr könnt auch mir eine E-Mail einfach schreiben, also fabian@paretos.com, oder natürlich einfach dich kurz fragen für ein Intro, obwohl du hast genug zu tun. Also ich glaube, die ersten beiden Optionen sind wahrscheinlich am präferabelsten.
Okay, und letzte Frage von meiner Seite, vielleicht da auch als Roundup und auch mal hier darzustellen, wie kritikfähig wir sind. Hosen runter, was hat Snox bisher gerade im Datenbereich scheiße gemacht?
Naja, ich glaube, das habe ich dir auch schon gesagt, ihr habt so viel Potenzial. Ich vergleiche das immer gerne mit, man hat eigentlich einen fruchtbaren Boden, aber baut Beton drauf, weil man denkt, irgendwie, das ist besser, anstatt irgendwie das Ganze so auszubauen und wirklich dann fruchtbar auch Ertrag zu erzielen. Und ihr hattet so viele Daten und ich hatte immer das Gefühl, naja, ihr macht halt nichts mit den Daten. Also ihr schaut da schon drauf. Und aber ich fand es dann auch cool zu sehen, wie schnell du auch gesagt hast, hey, weil am Ende, es ist halt immer ein bisschen Frontloading. Ne? Ich muss erst investieren, um dann auch ernten zu können. Sonst bleibt es halt Brachland. Und ich glaube, da habt ihr jetzt wirklich gut gedüngt und seid jetzt auch demnächst bereit dann für eine erste Ernte im Frühling. Aber ich glaube, das ist halt total wichtig, sich auch selber auch kritisch zu fragen, was mache ich denn mit meinen Daten und bringt mir das wirklich was oder sammle ich nur Daten, damit ich wie alle anderen sagen kann, ich sammle Daten, wir sind datengetrieben und oh, wir steuern nach KPIs, aber am Ende gehe ich immer noch nach Bauchgefühl. Ich glaube, selber auch zu gucken, lüge ich mir gerade selber in die Tasche oder mache ich gerade wirklich was, was Value für mich generiert, diesen Prozess eben mit anzuschauen, auch die letzten 2-3 Monate war extrem spannend und hat Spaß gemacht.
Geil. Romy, Schätzfrage, ich freue mich.
Die Schätzfrage.
Schätzfrage. Johannes hat es angekündigt, wir spielen ja immer eine Schätzfrage. Und Larry sucht immer so ein bisschen was Passendes zum Thema aus. Wir haben vor uns unser Whiteboard. Vielleicht könnt ihr das alle mal anklicken. Und darauf können wir gleich alle mal unsere Antwort tippen. Die Schätzfrage diesmal lautet: Wie viele Menschen haben 2021 weltweit das Internet genutzt? Der, der am nächsten dran liegt, wie immer, darf heute spenden. Und es geht hier in die Region. Aber lass doch zuerst mal gucken.
Die Schätzfrage, Romy, war nochmal zur Wiederholung.
Wie viele Menschen haben 2021 das Internet genutzt?
Okay, ich sag's auch. Ich schwindel auch nicht.
Was sagst du, Johannes?
Ich würde 2,8 Milliarden sagen.
Ich sag 3,2.
Ich habe 3 mal 10 hoch 9, was 3 Milliarden entspricht. Also
ui, da merkt man, dass wir einen Mathematiker am Tisch haben. Da bin ich also nie im Leben würde ich 3 mal 10 hoch 9.
Also entweder trifft es Johannes oder mich. So. Und es waren. Die Zahl der Internetnutzer weltweit steigt kontinuierlich und lief sich 2021 auf geschätzt rund 4,9 Milliarden. So, damit bin ich am nächsten dran und ich darf spenden. Deswegen, Larry hat mir direkt schon den Spendenlink zugeschickt.
Okay, dann übernehme ich an der Stelle. Und zwar die Spende heute geht ans Schifferkinderheim hier ganz regional in Mannheim, das Kinder und Jugendliche und natürlich auch die ganze Familie in schwierigen Lebenssituationen immer unterstützt sind. 100 € spendet Romy jetzt per PayPal direkt an wecanhelp.de Donation Ja,
den Rest,
das linke.
Ich habe schon, hab schon abgeschickt. 100 Euro heute ans Schifferkinderheim in Mannheim.
Fabian, du weißt vielleicht, unser Slogan von Snox ist Why Not? Und jedes Mal im Podcast fragen wir, was war dein letzter Crazy Why Not Moment? Also damit meinen wir so, wo du einfach irgendwie auf ja, die Meinung anderer geschissen hast. Einfach das gemacht, weil du brutal dran geglaubt hast. Es muss nicht aus der letzten Zeit sein. Es kann vielleicht auch was sehr prägenden Moment gewesen sein für Paretos, wo ihr es einfach mal durchgezogen habt, einfach nur gemacht habt. Bühne frei. Ich freue mich auf deine Geschichte.
Mir fällt direkt was ein. Das ist ja mal ein gutes Zeichen. Ich habe ursprünglich mal promoviert oder ich habe sehr lange eine Promotion verfolgt. Und dann habe ich meinen Co-Founder kennengelernt, Thorsten. Und dem seine Story, also er kam aus dem Management und hat eben so auf mein Algo geschaut und hat gesagt, hey, guck dir das mal an, da kannst du ja viel, viel mehr draus machen, als nur das bisschen, was du da in der Wissenschaft machst, die kleinen Projekte da mit Energiekraftwerken und irgendwie Zügen. Und ihr wisst ja bestimmt, wie es ist, dann die Eltern immer, ja, der Doktor, das ist doch so super, mach das fertig. Und dann, ich weiß nicht, es hat mich aber nicht mehr losgelassen, er hat gesagt, scheiß drauf, lass Paretos gründen, lass wirklich mal wieder was Großes aus Europa auch rausbauen und zeigen, dass wir nicht nur Autos bauen können, sondern auch in den Hightech-Bereichen kompetitiv sein können. Und dementsprechend, why not, Paretos, jetzt vor 2 Jahren war das. Und nach erster Schockstarre meiner Eltern und meines damaligen Betreuers stehen auch alle jetzt wieder hinter mir. Also es hat sich gelohnt, einfach mal was zu machen und zu sagen, hey, es fühlt sich gerade gut an. Let's do.
Sehr stark.
Romy, deine Why Not Story aus der letzten Woche.
Meine Why Not Story aus der letzten Woche. Es ist, glaube ich, nur eine super kleine Why Not Story, da wir auch nur die letzte Woche anschauen. Wir haben beschlossen, dass wir alle 4 Wochen uns alle zusammentreffen vom Team, was 10 Leute sind, was vielleicht auch immer wirtschaftlich, immer viele sagen, ja krass, das kostet euch doch echt viel, wenn ihr euch irgendwie, weil wir sind in Hamburg verteilt, wir sind in Mannheim, in München und haben aber gemerkt, das bringt uns so viel und wir haben so viel Spaß zusammen und hat so einen positiven Einfluss auf natürlich das Team, aber auch auf die Arbeit, dass wir gesagt haben, alle zusammen, alle 4 Wochen treffen wir uns.
Sehr gut. Meine Why Not Story noch. Am Samstag waren Belinda und ich unterwegs in der Stadt. Wir haben Lebensmittel eingekauft und so und wir waren schon richtig K.O. Und dann hat eine gute Freundin von Belinda geschrieben, ob wir nicht noch helfen kommen können für die Ukraine, sage ich mal, Lastervollwagen, Spenden und. Ey, ich muss sagen, ich war so K.O. und in dem Moment war ich so, oh. Aber dann, why not? Warum nicht helfen? Und dann haben wir da bis abends noch geholfen, Kleider zusammenzupacken etc. Und ich glaube, gerade in den aktuellen Zeiten ist es so, so wichtig. Und ich muss sagen, als ich dann da im Laster stand und die Kleidersäcke rausgeworfen habe und umgeräumt, ey, das hat mich so geerdet und dann nochmal so krass selbstreflektiert, wo ich gedacht habe, fuck man, über was regen wir uns hier eigentlich auf? Irgendwie, dass das Metaverse mal nicht funktioniert oder dass das steht so im überhaupt gar keinem Verhältnis. Daher bin ich in der letzten Woche vor allem für diesen Why Not-Moment sehr, sehr dankbar.
Schön.
Sehr cool.
Fabian, als allerletzte Frage an dich, auch die stellen wir jedem Podcast-Gast. Welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst?
Ich wäre jetzt langweilig, wenn ich auch sagen würde, why not, aber ich glaube, so dieser Kombination aus einfach machen und immer neugierig bleiben, hätte ich gesagt, die Kombination dessen, am Ende des Tages einfach Kind bleiben zu einem gewissen Teil. Also ich sehe immer die Kinder von meinem Co-Founder, die sind so neugierig und haben so kreative Ideen, öfter mal mit Kindern abhängen und versuchen, auch immer ein bisschen Kind zu bleiben.
Sehr cool, ich finde das so schön. Wir kriegen jedes Mal eine sehr, sehr unterschiedliche Antwort. Das hätte ich niemals gedacht. Aber damit, lieber Fabian, vielen, vielen Dank für das mega spannende Gespräch. Ich glaube, wir sind mal alle zusammen in eine komplett andere Welt abgetaucht. Fabian hat es gesagt, wie er ihn erreicht, wenn auch ihr mal Lust habt, euer Unternehmen aus einer bisschen anderen Perspektive kennenzulernen. Und in dem Fall würden wir sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke, Fabian, auch. Auch hier nochmal, hier meine ganz persönlichen Worte, dass du mir uns aufgezeigt hast, irgendwie was mit Daten möglich ist. Und in den letzten Monaten, es hat mal mit einem Projekt angefangen, aber jetzt bin ich gerade dabei mit dem Performance-Marketing-Team und auch heute mit Nachmittag haben wir nochmal mit dem Lagerbestandsteam einen Termin, weil wir jetzt auf das Raten hin von Fabian und weil er mich immer wieder darauf hingewiesen hat, Johannes, ihr braucht ein Data Warehouse, ihr müsst es mehr zentralisieren, dass das so mein großes Main-Projekt aktuell ist. Und da nochmal ganz persönlich vielen Dank, Fabian, dass du mich gechallenged hast. Aus einem einfachen Projekt gemeinsam mit Paretos wurde jetzt wirklich was Großes, Strategisches. Da hast du großen Impact drauf gehabt. Und umso schöner war es für mich heute, dass du heute hier warst. Und ich kann euch nur ans Herz legen, alle, die zuhören, sprecht mal mit Fabian, seinen Kollegen. Man ist am Anfang, weiß nicht, aber die stellen so smarte Nachfragen, dass man so selber sehr, sehr schnell merkt, okay, wo klemmt es eigentlich im eigenen Unternehmen? Und in diesem Sinne, auf eine neue Folge. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Fabian, schön, dass du da warst.
Ja, danke auch. Euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, man sieht mich lächeln hier im Metaverse. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Danke.
Wer von euch hat gewusst, dass hinter dem LinkedIn von Johannes vielleicht doch nicht nur Johannes steckt, sondern auch ein geheimer Mr. LinkedIn?
Ja, und dieser geheime Mr. LinkedIn ist der liebe Olli, einer meiner besten Freunde. Und ich kenne ihn schon seit klein auf, beziehungsweise in der Schulzeit haben wir uns kennengelernt. Und es ist eine verrückte Geschichte eigentlich, wie dieses ganze LinkedIn-Projekt gestartet hat. Inzwischen haben wir ja über 55.000 Follower, haben wir durch viele, viele verrückte Erfahrungen machen können. Und wie das alles entstanden ist und noch mehr,
gibt's in der nächsten Folge, denn wir sprechen mit Olli über die aktuellen LinkedIn-Do's und Don'ts, wie man sich heute auch noch Reichweite aufbauen kann und wie sein Weg in die Selbstständigkeit mit LinkedIn aussah, weil das muss man ja auch mal sagen, das ist mittlerweile Ollis Geschäftsmodell und er macht das selbstständig, er hat seinen alten Job gekündigt und für alle, die auch jetzt noch auf LinkedIn durchstarten wollen, sind da definitiv ein paar spannende Tipps dabei, also denkt dran, nächsten Montag wieder reinzuhören, denn Montag ist Podcast-Tag.
Was war der Tipp, den du mitgenommen hast, Rom?
Kontinuität. Also wirklich.
Schaffst du das umzusetzen?
Also wenn man Kontinuität so betitelt, dass man ein bis zweimal die Woche postet, dann ja. Also so, ich lasse im Moment keine Woche ausfallen.
Machst du es selber?
Steffi hilft auch. Also wir machen das zusammen. So eigentlich so ein bisschen, glaube ich, wie bei euch. So viel Input von mir, wo sie natürlich nicht weiß, wie ich drüber denke. Und dann machen wir das zusammen. Und sie hilft auch bei Kommentaren und so.
Okay, also Leute, wenn ihr wissen wollt, wie wir das im Detail machen, wie ich auch auf meine ganzen Ideen komme, wie der Austausch dann mit Olli ist und welche Hacks wir noch mitgebracht haben. Waren ein paar gute dabei.
Ja.
Dann hört rein, Montag, Podcast-Tag.
Let's go!
Snoxhalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.